Schön, dass du da bist. Es war eine Ehre, dass so viele da sind. Genau, lass uns zusammen beten. Danke, Papa, Herr, für so einen wunderschönen Morgen, Herr. Danke, Papa, dass sogar ein bisschen wärmer geworden ist, Herr. Und ja, danke für deinen Heiligen Geist ganz besonders, Herr, der da ist, Herr, der uns umarmt, Herr, der mit uns jetzt diese Worte hört. Und ja, wir beten wirklich, Herr, dass diese Worte in unser Herz hineinkommen, Herr, dass wir möglichst viele Schutzmechanismen, die wir so aufgebaut haben, die letzten Jahre, unser Leben lang, Herr, dass wir ja, Wahrheit nicht empfangen, Herr. Herr, dass sie durchbrochen werden, Herr, und dass wir diesen Ruf hören, Herr, dass es nicht ein Mensch hier zu dir spricht, Herr, sondern dass hier ein Gott ist, der nach uns ruft und der sich sehnt nach Gemeinschaft mit uns, Herr. Oh, Herr, öffne du unsere Herzen jetzt, Herr. Amen. Ja, normalerweise ist unser Gebet am Tag ja nicht, Gott, lass mich heute alles so richtig vermasseln, sondern wir wollen ja alles ungefähr gut machen. Wir wollen ja, sind bemüht und beten, strengen uns an, dass heute einigermaßen alles so läuft, wie wir hoffen und denken, dass es eigentlich gut ist. Wir sind ja selten unterwegs, so gehe ich davon aus, zumindest wenn du das hörst oder hier bist, dass du denkst, ja, ich will eigentlich alles vermasseln, will mein Ego-Trip leben, auf Kosten anderer leben und dann will ich am Ende ganz kurz Verzeih sagen Gott und dann passt ja eh schon alles. Sondern wir wollen ja es richtig machen. Wir wollen ein gutes Leben führen, wir wollen ein Segen sein für andere Menschen. Und diese Hoffnung auf Veränderung ist, glaube ich, eine der stärksten Hoffnungen, die wir oft haben. Wo wir beten, Gott, verändere mich. Und wir haben ja verschiedene Intensitäten und Stärken von Hoffnung. Dass ich jetzt hoffe, dass es mit Bayern wieder bergauf geht, mit einem neuen Trainer, ist eine Hoffnung, aber die verändert mein Leben überhaupt nicht. Ich werde mein Leben deshalb nicht anpassen, nur weil da ein neuer Trainer ist. Eine andere Hoffnung: wenn ich hoffe, dass meine Traumprinzessin oder mein Traumprinz zu meinem Antrag Ja sagt, das ist schon eher eine Hoffnung, die mich sehr verändert. Die all meine Prioritäten, meine Wünsche, meine Hoffnungen in meinem Leben sehr verändert. Und das sollte es ja auch. Und so ähnlich ist das auch mit Gott. Wo eigentlich der Anspruch ist, dass Gott unser ganzes Leben verändert. Aber manchmal ist diese Hoffnung auf Veränderung so zugeschüttet, weil wir so oft versagt haben, wollen wir uns mal manchmal mehr auf den anderen konzentrieren, dass er sich endlich verändert, anstatt dass ich drauf gucke, was Gott in meinem Leben tun will. Und diese Hoffnung auf Veränderung ist auch gleichzeitig so eine krasse Verheißung, wo wir heute sehen werden, Gott verspricht ihn nicht nur, das ist ein zu schwaches Wort. Gott hat einen Bund, er hat sich festgelegt, er will dich verändern und nicht dich unter Druck setzen, damit du mehr leistest, sondern einen ganz, ganz anderen Plan. Und den wollen wir heute Morgen anschauen. Du darfst mit mir öffnen deine Bibel, 2. Korinther 3. Das ist einer meiner 300 Lieblingskapitel. Genau, ein Kapitel, das so wunderschön erklärt, besonders den Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Was hat sich da eigentlich verändert? Was ist eigentlich das Krasse am Alten Testament? Am Neuen Testament meine ich. Ich habe jetzt diese Woche ein wunderbares Gespräch gehabt, über eine Stunde lang in meinem Lehrerzimmer, wo ich mit verschiedenen Kollegen so drüber geredet habe und wo ich am Anfang kam eine Kollegin zu mir und meinte, ja Bernd, ein Schüler hat gesagt quasi, ich wäre gar nicht richtig Christ. Und dann, aber ich versuche doch die 10 Gebote zu tun. Und dann habe ich so ein bisschen provokant zu ihr getan, 10 Gebote ist Judentum. Okay, ich bin auch immer wieder Herr, ist mein Hirte, ist Judentum. Da schaut sie mich ganz so an, bin ich jetzt Jude? Gerade eben war sie noch Christ, dann war sie Jude. Gestern kam sie zu mir, ich glaube, ich bin Atheist geworden. Also wir verändern manchmal sehr schnell, weil wir vielleicht nicht so das Verständnis haben vom Neuen Bund, vom Neuen Testament. Was ist eigentlich die Aussage wirklich davon? Genau, und 2. Korinther 3 ist ein wunderbares Kapitel. Und da will ich einfach mal reinspringen in den Vers 18 oder 17 und 18, der das genauso auf den Punkt bringt. In Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von was, werden wir gleich sehen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn man den Vers das erste Mal liest, dann denkt man sich, okay, warum denkt der jetzt um drei Ecken rum? Genau, dass es gar nicht so schrecklich schwierig ist, merken wir hoffentlich gleich. Paulus erklärt in den Versen davor, besonders 15 und 16 dann und auch noch davor, dass der alte Bund eigentlich ein Bund des Todes und der Verdammnis ist. Was mal richtig, richtig krasse Worte sind. Paulus sagt quasi, dass der alte Bund, das alte Testament, nicht die Früchte gebracht hat, nicht das Ergebnis gebracht hat. Das war Gott schon klar. Das war nicht so, Gott hatte ersten Versuch und hat da gemerkt, okay, ich habe irgendwie was bisschen den Menschen doch ein bisschen falsch eingeschätzt und jetzt muss ich irgendwie nochmal Jesus bringen. Sondern wo Gott wusste, dass dieser Bund dafür da ist, um mir den Tod vor die Augen zu stellen und um Verdammnis zu bringen. Um etwas zu fordern, was ich gar nicht leisten kann. Und da war auch in diesem Gespräch mit meinen Kollegen da die Frage, ja, was ist das jetzt eigentlich mit Jesus? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, Jesus fordert von uns, dass wir immer vergeben und mit Freude vergeben. Und ihre Augen waren wirklich so, oha, wo sie gemerkt hat, wow, es geht nicht darum, dass Gott mich ein bisschen segnet, sondern im Alten und im Neuen Testament, da kommt eine Forderung auf mich zu, die Jesus ganz scharf, ganz klar formuliert, wo ich weiß, ich tue es nicht, wo ich weiß, ich schaffe es nicht. Und aber wo das Neue Testament, wo diese Verse hier so stark sind, wo das Neue Testament nicht die Verdammnis bringt, sondern, wie wir lesen, Vers 9 ungefähr, wo das ein Bund der Gerechtigkeit ist. Jetzt, also wie ist das jetzt genau? Gehen wir zurück zu 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in das gleiche Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist das Wesen Jesu, ist die Liebe Jesu. Und manchmal haben wir so ein bisschen Probleme, dass Jesus und ich, wir sind ja irgendwie eins geworden, ja, aber trotzdem bin ich ja immer noch so schlecht. Und dann komme ich manchmal im Gebet und sage, oh Gott, gestern wieder und heute wieder und sind viele Sachen nicht so gut gelaufen und wir verpassen das, wie Gott uns sieht. Und ich dachte mir so, das ist Jesus so wie die Sonne und ich bin der kleine Mond und der kleine Mond, der ist jetzt wirklich keine Schönheit. Der hat so ein bisschen hässliche Krater, das ist jetzt wirklich nicht die große Schönheit, aber wenn die Sonne neben dem Mond ist, ja, was siehst du? Ja, natürlich die Sonne. Den Mond, der wird, ich meine, abgesehen von der Hitze, die den Mond wahrscheinlich in 2 Sekunden auffressen wird, aber die Helligkeit überstrahlt das sowas von. Und so sieht der Vater mich, dass der Sohn und ich, dass wir eins geworden sind. Das heißt, Gott hat kein Problem, in dir Heiligkeit, Gerechtigkeit, Reinheit zu sehen, weil die Herrlichkeit Jesu alles, was du in deinem Leben schon verbockt hast oder immer noch in einem Argen liegt, in deinen Emotionen völlig zu überscheinen. Amen. Mach nicht alle meine Emotionen richtig, aber in den Augen Gottes überscheint das so sehr. Und der Schlüssel ist, wie wir gleich auch hoffentlich sehen werden, ist, zur Veränderung ist nicht, dass ich mich, ich, mein altes Ich verändern sollte, sondern dass ich erkennen sollte, dass ich neu geworden bin. Das heißt, hier in einem Spiegel sehen wir die Herrlichkeit. Dreimal darfst du raten, wen siehst du im Spiegel? Ja, dich selbst. Also wie kann das sein, dass die Bibel sagt, dass ich verwandelt werde, wenn ich im Spiegel die Herrlichkeit sehe? Will die Bibel von uns vielleicht sagen, dass wir neu geworden sind, dass wir uns nicht mehr verändern müssen, sondern dass wir neu geworden sind und vielmehr erkennen müssen, dass wir neu geworden sind? Und der Schlüssel zur Veränderung ist, nach Jakobus 1, Vers 25, ist nicht, dass ich härter an mir arbeite, sondern dass ich glaube, dass ich neu geworden bin und diesem Glauben auch gehorsam bin. Wenn ich glaube, dass ich so sehr geliebt bin, und meinem Herz jeden Morgen quasi diese Herrlichkeit vorsetze, wie sehr ich geliebt bin, dann verändert das mein Herz. Und dann kann ich auch gehorsam diesem Glauben leben, dass ich so geliebt bin. Aber was wir oft machen ist, wie es in Vers 15 und 16 heißt, wo Paulus eigentlich über die Juden spricht, was aber auch oft auf uns zutrifft, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen. So oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Paulus verwendet hier ein Bild, was er bei Mose in der Wüste findet, wo er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und wo diese Herrlichkeit auch physisch auf seinem Gesicht geleuchtet hat oder reflektiert hat. Und dieses Bild gebraucht er dafür, was mit uns passieren soll. Was aber bei den Juden, die nicht erkennen, was Gott geplant hat im Neuen Testament, was sie nicht erkennen. Er sagt, sie haben wie eine Decke auf dem Gesicht. Wo die Juden, die nicht an Jesus glauben, bis zum heutigen Tag den Buchstaben sehen, aber nicht den Spiegel. Und ich fürchte auch, wie oft den Buchstaben sehen, aber nicht den Spiegel. Und wir machen große Augen, wenn die Bibel uns einen göttlichen Lebensstil beschreibt, wo wir wissen, dass wir das nicht können. Und dann umgehen wir das so ein bisschen und sagen, okay, ich versuch's wenigstens. Und jedes Mal, wenn mich hier aber jemand konfrontiert, dann habe ich damit ein Problem, dass ich immer und mit Freude vergeben soll. Dass ich vergeben soll, wie Christus mir vergeben hat. Dass ich lieben soll mit der göttlichen Liebe. Und dann sage ich, ja, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, das kann ja irgendwie nicht sein, richtig. Wenn ich den Buchstaben sehe, aber nicht den Spiegel. Wenn ich immer noch von mir denke und fühle und rede, als der Mensch, der besser werden sollte, aber nicht neu geworden ist, dann werde ich die Herrlichkeit nicht sehen. Die Herrlichkeit des neuen Bundes ist, dass ich begreife, wie Paulus auch genau 2 Kapitel später sagt, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin. Dass Gott mich wie diese Sonne und diesen winzigen Mond nebeneinander sieht und diese Herrlichkeit alles überstrahlt. Und wie schön wäre das, wenn wir unsere Herzen jeden Morgen mindestens, jeden Morgen vor diese große Herrlichkeit bringen, vor diese Riesenliebe und dass ich in den Spiegel schaue, wie Gott mich sieht, wie sehr er mich sieht, wie sehr er mich neu gemacht hat. Und ich Stück für Stück, es heißt hier von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das heißt, das ist nicht zack, Schalter um und alles ist perfekt in meinem Verständnis. Es ist zack, Schalter um, Realität, alles neu geworden, indem ich die Wiedergeburt erlebt habe, indem ich Jesus angenommen habe als mein Herrn und Heiland. Das war zack, fertig. Aber mein Begreifen von dieser Veränderung, das ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zunehmend. Und wie schön wäre das, wenn wir heute Morgen nicht nur für Segen und Schutz beten, für uns und für andere, sondern wenn wir unserem Herzen, unserem Verständnis dieser Herrlichkeit aussetzen, wie sehr Gott uns liebt und dass wir neu geworden sind und dass wir aufhören, uns selbst verändern zu wollen, sondern vielmehr danach streben, dass ich erkenne, dass ich neu geworden bin, wie die Bibel hier so glasklar sagt und dass ich aber im Wort Gottes erkenne, wie diese Herrlichkeit genau aussieht. Du darfst noch mit mir springen zu Johannes 15 und 17, wo 2 Verse von Jesus zu finden sind, die uns beschreiben, wie funktioniert das, wie hat Gott sich das vorgestellt, mein Leben mit Jesus. Johannes 15, Vers 5, da erklärt Jesus seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ich mich selbst als getrennt sehe von Gott, und dafür habe ich 100.000 Argumentationen, meine Sünde, meine Schwächen, meine Emotionen, meine Launen, hat alles nichts mit dem zu tun, dass ich mit Jesus eins bin. Aber was sich so schnell reinschiebt, was der Teufel oft so schnell reinschiebt, damit ich verliere dieses Bewusstsein, dass ich eins bin mit Jesus. Wenn ich dieses Bewusstsein verliere, heißt nicht, dass ich Einheit mit Jesus, dass er mich verworfen hat. Aber bedeutet, dass ich auf meine eigene Kraft angewiesen bin und die geistliche Frucht, die übernatürliche Frucht, nicht sehen werde. Das heißt, es braucht mein Herz, was in diesem Bewusstsein der Einheit mit Jesus tiefer hineinkommt und dort bleibt. Das heißt, mein Motor meines Herzens ist nicht menschliches, sondern göttliches. Ist dieser Lebensstrom Jesu. Und das merke ich, indem ich enttäuscht bin mit anderen Menschen, dass sie mich nicht richtig behandeln. Oft sind wir so irdisch in unseren Gedanken, dass ich so enttäuscht bin. Ich hab mich gestern erinnert, ich war in meiner Ausbildung, war ich einmal so enttäuscht, dass meine Anleiterin mich kritisiert hat. Ich saß, mit 30 Jahren saß ich weinend im Auto, weil sie mich kritisiert hat. Ich mir gestern nochmal dachte, warte mal, das kann es doch nicht sein. Oft sind wir mit so einem niedrigen Niveau an Offenbarung zufrieden, dass mich die Worte von einem Menschen so zerstören können, dass ich weinend in der Ecke sitze. Und völlig vergesse, dass dein Gott ist, der mir Zusage nach Zusage gibt. Ja, wir sind Menschen, ja, wir haben Emotionen. Aber dass wir die Wahrheit so völlig aus den Händen geben, das zeigt, dass wir oft nicht so sehr in der Wahrheit leben, sondern vielmehr auf dem oberflächlichen, seelischen, menschlichen uns damit zufrieden geben. Und dass das heute so ist, kann ich nicht mehr ändern. Dass das morgen anders wird, dafür kann ich sorgen. Und wie wunderbar wäre das, wenn menschliche Liebe zwar ein appetitanregender eine appetitanregende Vorspeise ist, aber nicht meine kräftigende Mahlzeit. Die kräftigende Mahlzeit sollte und muss die Liebe Gottes sein. Und dann kann ich meinen Mitmenschen auch erlauben, dass sie mich enttäuschen. Dass sie nicht nur immer Gutes über mich reden, nicht mir immer nur gut gesonnen sind. Wenn meine Hauptversorgung, wie Pastor immer sagt, dieser Balken nach oben von Gott viel stärker ist als der Waagerechte. Und deshalb ist das wahrscheinlich so, dass Gott uns sogar einen unvollkommenen Ehepartner schenkt. Den ich auch nicht durch mein Beten perfekt mache. Weil Gott will ihn nicht perfekt. Damit ich lerne, nicht auf Menschen angewiesen zu sein. Das heißt, deine Arbeitskollegen werden niemals im Leben, egal wie viel du für sie betest, werden sie nicht perfekt. Weil Gott sicher gehen will, dass du auf ihn angewiesen bist, viel mehr als auf ihre Zustimmung, als auf ihre Unterstützung. Und je länger wir das hinausschieben, mit allen möglichen psychologischen, emotionalen Gründen, warum ich doch diese Liebe von den Menschen so sehr brauche, so lange schiebe ich die Herrlichkeit voran. Wir gehen noch kurz zu Johannes 17, wo Jesus betet, für seine Jünger betet, dass Gott etwas Krasses in ihrem Leben tut. Und zwar in Johannes 17, 23 betet er, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das heißt, Jesus sagt und betet dafür, dass die Welt erkennen soll, dass du erkennen sollst, dass Gott dich genauso liebt wie Jesus. Das heißt, die Emotionen, die Gefühle, die Gott für seinen Sohn hat, sind genau gleich wie für dich. Steht hier. Es ist ein bisschen schwer, das wirklich tatsächlich im Kopf klar zu kriegen, dass Gott mich genauso, dass Gott uns genauso liebt wie seinen Sohn. Ich meine, das hat er uns ja auch jetzt gezeigt, indem er ihn opfern lässt. Aber das nehmen wir oft gar nicht so an. Wie schön wäre das, wenn ich mein Herz jeden Tag vor diese Sonne bringe, der Liebe Gottes, dass ich Erkenntnis gewinne, dass ich neu geworden bin, dass ich aufhöre, an meinen alten Schwächen zu arbeiten, bevor ich nicht erkannt habe, dass ich neu geworden bin. Und meine Sehnsucht ist, jeden Tag in diesen Spiegel zu schauen, wo diese Herrlichkeit rausleuchtet, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr Gott mich noch verändern will. Und das ist dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass das zunimmt in meinem Verständnis und in meinem Gehorsam, dass ich tatsächlich danach lebe. Dass ich aufhöre, Menschen verantwortlich zu machen, weil das mir nicht so gut geht, sondern vielmehr begreife, ich brauche Veränderung. Und ich habe sogar einen wunderbaren Gott, der mir verspricht, mich zu verändern. Darum geht es doch im neuen Bund. Dass diese Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Und Gott ist nicht schockiert über deine Sünde gestern oder über dein Fehlverhalten morgen, sondern Gott hat einen Bund gemacht mit uns. Wo er gesagt hat, vergiss jeden Grund, der das hindert. Der in deinem Kopf da wäre, der das irgendwie zunichte machen würde. Ich will dich verändern und ich werde dich verändern. Mehr und mehr und mehr. Und strebe du aber nach Erkenntnis, dass du nicht mehr im Bund des Todes und der Verdammnis bist, sondern im Bund des Lebens und der Gerechtigkeit, der Liebe Gottes und der Herrlichkeit. Und wie schön ist diese Verheißung, dass Gott seine Herrlichkeit zeigen will. In meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz. Und danach lasst uns streben. Danke, Papa, Herr, für deine großen Verheißungen, Herr, für deine Versprechen. Danke, Papa, dass ich mich nicht selbst verändern muss, Herr, sondern vielmehr nach Erkenntnis streben darf, Herr, dass ich eins geworden bin mit dir und danach streben darf, all das alte menschliche Denken zurückzulassen, Herr, was oft eine Lüge ist, Herr, dass ich, ja, getrennt von dir bin, dass du mich nicht so sehr liebst oder dass du die Liebe zu mir abhängig machst von meinem Verhalten. Vater, ich danke dir, dass wir weitergehen dürfen, Herr. Dass wir sogar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen dürfen. Von Offenbarung zu Offenbarung, Herr. Wir werden niemals alles perfekt machen, Herr. Darum geht's auch gar nicht. Aber es geht darum, dass ich diese Sehnsucht habe, mehr von deiner Herrlichkeit in meinem Leben. Und nicht nur zu meinem Genuss, sondern damit Menschen das in mir sehen. Dass diese Kraft, dass diese Liebe aus mir herausströmt, Herr. Obwohl ich völlig falsch behandelt werde, Herr. Obwohl irdisch noch längst nicht alles perfekt ist, Herr. Aber ich danke dir, Vater, dass du versprichst, mich zu verändern. Und das ist eine Hoffnung, die ich niemals loslassen möchte. Amen.
Amen.